Lukas 17, ab Vers 11. Laut, wenn es gibt.
Heilung von 10 Aussätzigen. Und es geschah, als er nach Jerusalem reiste, dass er mitten durch Samaria und Galiläa ging. Und als er in ein Dorf einzog, begegneten ihm 10 aussätzige Männer, die von fern standen.
Und sie erhoben ihre Stimme und sprachen: Jesus, Meister, erbarme dich über uns.
Und als er sie sah, sprach er zu ihnen: Geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, während sie hingingen, wurden sie rein.
Einer aber von ihnen kehrte zurück, als er sah, dass er geheilt war, und verherrlichte Gott mit lauter Stimme.
Er warf sich aus seinem Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm, und das war ein Samariter.
Da antwortete Jesus und sprach: Sind nicht 10 rein geworden? Wo sind aber die 9?
Es sind keine gefunden worden, die zurückkehrten, um Gott Ehre zu geben, außer den Fremdling.
Und er sprach zu ihm: Steh auf und geh hin, dein Glaube hat dich gerettet.
Okay, das ist schon alles. Das fängt ganz lapidar an. Und es geschah. Ich finde das wichtig, dass wir das auch für uns selber wissen. Dass Wunder Gottes keine Extraprobate brauchen. Und es geschah. Keine große Propaganda, Schauformel, keine Einladung, keine Plakate. Keine Vorankündigung in der Form, also geht heute mal mit mir mit, dann könnt ihr sehen, wozu Gott in der Lage ist. Bis heute ist die Art, wie Gott Wunder tut, noch genauso wie das Zertifikat. Und es geschah. Was geschah? Am Anfang geschah kein Wunder, sondern ganz normale Beschäftigung. In dem Fall eine Reise. War damals mühsam. Jesus hatte weder Dienstwagen noch Dienstesel. Wir lesen ein einziges Mal, dass er von Esel nach Jerusalem eingezogen ist. Das war nicht bei dieser Gelegenheit. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass er wie die weniger Begüterten zu Fuß unterwegs war. Es gab auch zu der Zeit Leute, die sind mit einem Wagen gereist. Denken wir an den Kämmerer. Ja, Hofbeamter aus einem anderen Land, der ist natürlich nicht zu Fuß gepilgert oder auf dem Kamel geritten. Der hat es etwas bequemer. Jesus ist ganz einfach unterwegs. Ich sage das für uns als Hilfestellung, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Kein Privatflugzeug, kein Dienstzugschrauber oder solche Dinge. Das, was für den normalen Alltag notwendig ist. Mit Sicherheit hat er auch Sandalen in der Füße. Woher wissen wir das?
Wenn seine Füße gewaschen
sind.
Natürlich. Der Täufer war nicht mal würdig,
so schätzt er. Die Riemen mit seiner Sandalen, ganz genau. Da, ich glaube, das haben wir selber direkt berichtet. Und er reiste mitten durch Samaria und Galiläa. Das war ein bisschen unglücklich. Das war nicht die Autobahn nach Berlin. Das war das Gebiet, das, ich sag's mal so, das war das Gebiet über Polen. Strecke über Polen. Das war für die ganz Frommen war das nämlich in No-Go-Area. Durch Galiläa zieht man. Oder Samaria sowieso nicht. Also man bewegt sich in Judäa unter den Frommen. Was sagt uns das? Wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann bitte nicht erwarten, dass das so herausgehobene Klientel ist, mit dem wir uns nur einlassen dürfen. Es gibt ja solche Strömungen auch, die meinen, Frommer gehören nur zu Frommen. Jesus war anders unterwegs und hat seine Jünger einfach im Zuge des Learning by Doing mitgenommen. Auch einer der Gründe, weswegen die Pharisäer die Antwortformel nicht so richtig gut, aber diese Sprechmarken bis heute, die Formel würden richtigen Hass haben. Ich habe das letzte Woche erst gesehen. Richtige, also bis heute gibt es ganz heftige theologische Erklärungen, warum das der Anti-Messias ist. Und das geht gar nicht. Hat ganz sehr damit zu tun, dass er sich mit ihnen eingelassen hatte, die nicht von naturgemäß zum Volk Gottes gehören. Mit uns. Wie wir dazu gebracht worden sind. Und das hat sich sehr früh abgezeigt. Dann geht es weiter, und als er in ein gewisses Dorf kam, ich weiß, dass das nicht bei allen drin steht, aber das Wort steht tatsächlich im Urtext, ein bestimmtes Dorf. Es wird uns gerade nicht gesagt, welches. Es wird uns der Name dieses Dorfes nicht gesagt. Wann immer wir dieses Wort lesen, vergeht es relativ häufig, also der Überfall wird immer mit gewiss und ein gewisser auch ihr besser. Ja, also das sind Menschen, deren Namen extra aus Datenschutz, aus göttlichem Respekt zurückgehalten werden. Es gibt ja viele Namenssender. Bin ich bis heute zutiefst dankbar, dass eben gerade das Fehlverhalten von Männern und Frauen Gottes nicht anonym gehalten wird, sondern was das Namen hat. Es hilft uns nämlich, wie Gott bei Namen ruft, dass wir nicht von vornherein verworfen sind, sondern dass wir mit oder trotz unserer Fehler und Schwachstellen und Unzulänglichkeit wert geachtet sind, wert geschützt sind. Aber es gibt andererseits bestimmte Sachen, da gibt es diese unbestimmte, Formulierung. Ein bestimmtes Wort. Ja. Das heißt, es hat tatsächlich stattgefunden. Das könnte man auch zu dieser Zeit nachvollziehen und trotzdem ist es nicht für jedermann. Warum? Warum? Ich bin mir ziemlich sicher.
Dass man da nicht verschafft, also vielleicht auch, dass das nicht so ein Pilgerding wird. Genau. Dass es nicht darum geht.
Genau, das kann man nämlich im Alten Testament finden, dass wo immer Gott sich offenbart hatte, Gilgal, Bethel und sowas, war immer so heilige Stätten, dass sind die Leute hingerannt. Und haben gedacht, dort finden sie ihrerseits eine besondere Nähe zu Gott. Und das hat man ja bis heute auch wieder mit so etwas. Diese Pilgerstätten, Santiago de Compostela und Rom und was weiß ich, wo sogar Jerusalem, wo auch viele wirklich gläubige Christen meinen, uns den hinzugehen, oder die Taufstelle am Jordan, wo sie am liebsten noch mal sich taufen lassen. Diese Sucht, Vergangenheit zu kopieren, ist weit verbreitet. Und wir sollten uns ermutigen lassen, dass wenn solche präzisen Formulierungen sind und solche Stellen eben gerade nicht zeigen, dass wir daraus die entsprechenden Informationen und Lehren ziehen, dass Gott, wenn er ein Wunder tut, zwar das in Raum und Zeit macht, aber das ist nicht so wie der Wunder. Ich weiß, dass viele Gläubige, gerade junge Leute, weil man in der Kindheit und Jugend ja vieles mit, also vergleichsweise lernt, diese Befürchtungen oft eine Entmutigung haben, dass sie sagen, ja, bei dem ist das so. Dann muss es bei mir auch so sein. Und wenn es nicht ist, in Klammern, dann ist es stimmt, was wir denken. Gott sei Dank, diese Zusammenhänge gibt uns die Bibel nicht. Als er in ein bestimmtes Dorf eintrat, wie trat man in Dörfer ein damals? Bitte? Meistens durch ein Tor. Stadt, hundertprozentig. Wenn die Dörfer ein bisschen größer waren, waren jetzt trotzdem Plätze, wo erstmal der Übergang von der Landschaft zur bewohnten Fläche kam, begegneten ihm, als er das doch antrat, begegneten ihm 10 Aussätzige.
Das ist viel für ihn.
Bitte?
Das ist doch viel für ihn.
Das ist viel für ein Dorf. Das sind ja nicht so Dörfer, wie wir die kennen.
Also, ich denke eher, das sind so die moldawischen Dörfer. Einige kennen das ja so. Ach, 50.000 halt, ja. Zwischendurch ist gar nichts. Fährst 50 Kilometer, nichts. Kaum ein einzelnes Haus, mal. Dann kommt Dorf und dann hört es nicht mehr auf. Was sagt denn? Was sagt uns diese kurze Formulierung?
Ja, dass sie ausgestoßen waren. Weil sie ja.
Von fern. Sie haben sich an die Regeln gehalten. Sie durften nicht in die Gemeinschaft von Menschen. Sie suchen trotzdem Gemeinschaft. Sie sind nämlich alle auf dem Haufen. 10 Aussätzige, die kamen nicht alle aus dem Dorf. Bin ich ziemlich sicher. Die haben sich aus der Gegend doch zusammengefunden. Und Jesus kommt an den Eingang des Dorfes. Und obwohl sie von ferne stehen, sind es die Ersten, die sich an ihn wenden.
Und das heißt auch, dass sie ihn direkt erkannt haben, dann, oder nicht?
Sie kannten ihn. Sie hatten ihre Hoffnung, sie haben ihre Hoffnung auf ihn gesetzt. Und sie sind aktiv, ihn zu suchen. Es gibt ja die Möglichkeit hier bei WhatsApp und da ist einer meiner Freunde, über dessen Dienst steht Knock and it will be opened, also Klopfen, und die wird aufgetan. Das ist für mich ein wichtiges Bekenntnis oder ein wichtiger Hinweis. Wer sucht, der findet. Also, wer bittet, den wird gegeben, wer sucht, den wird finden. Und wer anklopft, den wird aufgetan. Da sind wir vielleicht am wichtigsten Schlüssel für das Wunder, was da geschieht. Viele Leute sind so frustriert. Die sagen, ich habe gebetet, aber es hat nichts geholfen. Bei anderen ja, bei mir nicht. Was macht solches Bekenntnis? In der Regel die Aufforderung, es gar nicht erst zu versuchen. Wenn Leute sowas sich anhören, immer wieder, dann sagen sie, es hat sowieso keinen Sinn. Und deswegen finde ich das wichtig, dass Gottes Wort anders damit umgeht und dieses Zeugnis des Lukas daran erinnert, dass wenn jemand von Jesus was erfahren will, dann wird ihn nicht hinterher. Das ist für uns ganz wichtig. Ich musste das zufällig lernen. Ich bin von einem meiner Mentoren sehr hart darauf hingewiesen worden. Das hat mich dann zum Nachdenken gebracht und hat gesagt, Frank, was du machst, ist unbiblisch. Wo liest du, dass Jesus den Leuten hinterhergerannt ist? Dann bin ich das für absolut notwendig, jeden Säufer zu retten und zu bekehren. Und ich habe dann angefangen zu verstehen, das geht nicht. Jeder Säufer hätte es nötig, umzukehren und gerettet zu werden. Aber wenn er das nicht wirklich will, kannst du machen, was du willst. Und wenn er das will, sagt es noch gar nichts über verändertes Leben. Das sagt uns nämlich die Geschichte. Ich habe das so zusammengefasst, die Erfahrung, die ich gerade mit Suchtkrank gemacht habe. Von 100 Leuten, die es nötig hätten, einen neuen Antrag zu machen, sind 10 dazu bereit, und einer von den zehn macht es dann wirklich. Das hat sich bis heute nicht geändert. Ich halte das nicht nur für eine individuelle Geschichte, die jetzt hier berichtet wird, sondern das ist eine, das heißt ja, wenn alles aufgeschrieben würde, oder worden wäre, was jetzt getan hat, würde die Welt die Bücher nicht fassen. Es ist also nur ein schmaler Ausschnitt dessen, was Jesus in diesen wenigen Jahren seines Dienstes getan hat und überhaupt überliefert. Dass sowas überliefert ist, ist uns als Beispiel. Dass wenn ich entmutigt bin, Jesus wundert sich, was passiert. Immerhin, am Anfang, also es fängt gut an, oder? Fängt es nicht gut an. Eigentlich fängt es nicht gut an. Garantiert waren in dem Dorf noch mehr kranke Leute. Nicht aussätzige, kranke Leute. Wir lesen an anderen Stellen, dass sie Kranke zu ihm brachten und er heilte sie alle. Das heißt aber hier, war das Interesse von diesem jüdischen Rabbi überhaupt was anzunehmen, sehr überschaubar. Das ist bis heute nicht anders. Gott ist immer noch Gott. Jesus ist immer noch willens und in der Lage, das Leben von Menschen zu verändern. Die Masse interessiert sich dafür nicht. Es wird uns hier keinerlei Beschreibung dafür gegeben, es wird erst recht keine Wertung abgegeben. Es ist einfach nur ein Fakt. Aus dem Dorf kommt niemand. Aber immerhin, und das ist das Ermutigende, 10 Aussätzige, die von fern sind, registrieren, dass ihr das unterwegs ist und wollen helfen. Wenn wir irgendwo unterwegs sind, ihr Lieben, wisst ihr, was das für eine Feier wäre? Wenn 10 Leute sich auf einem einzigen Reise für Jesus interessieren, wären wir doch froh, oder? Ich sag's nur so, wir sollten zumindest auch mit dafür sein. Der ist immer noch dasselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Wir können damit rechnen, dass sowas passiert. Es wird nur ein einziges Mal. Vielleicht ist auch in unserem Leben noch einmal. Aber es kann jederzeit passieren. Und sie erhoben ihre Stimme und sprachen: Jesus, Meister, erbarme dich uns. Jeshua, Retter Gott. Das ist das, was sie sagen. Indem sie ihn mit Namen anrufen, rufen sie das Programm Gottes an. Jeshua, Gott, Retter. Retter Gott. Ich benutze das Wort bis heute gern. Heiland ist das altmodische Wort für genau dieselbe Sache. Retter Gott. Gott rettet ist Name und damit Programm von Jesus. Erbarme dich unser. Schön. Die haben es verstanden, was eigentlich Gemeinschaft ist. Dass nicht jeder hingerannt hat, gesagt, erbarme dich meiner. Wenn wir nämlich sonst häufig von Blinden oder sonst irgendwie. Jeder ist von da aus erbarme dich. Die haben ein Gemeinschaftsgefühl als gemeinschaftlich ausgestoßen, benachteiligt. Bis heute solche benachteiligte Gruppen. Die allgemeine Menschenrechtskonvention stellt darauf ab, benachteiligt wegen Rasse, Geschlecht, Religion, sexueller Orientierung, politischer Ansicht. Das sind alles Untergruppierungen von Benachteiligung. Das ist auch sehr unterschiedlich in jedem Land. Für den Moment scheint diese Gruppierung der Aussätzigen homogen zu sein. Als Jesus in ihr Leben eintrat, auch dürftig. Bis heute ist das auch so. Deswegen, ich sage mal, hat nicht von vorne eine Aversion gegen LTG oder so, auf den ganzen Kram. XYZ hat jemand vor kurzem mal gesagt. Weil das die Buchstaben gar nicht ausreichen für die angeblichen Benachteiligungen. Dies scheint eine homogene Bewegung zu sein. Aber es gibt da drinnen wirklich Menschen, die leiden und die Hilfe anzunehmen bereit sind. Und es gibt welche, die nehmen auch die jetzigen Erwartungen an und machen dann ihr Leben. Im Moment ist diese Szene extremst zerstritten und frustriert, weil gerade Berlin, wir haben letzte Woche gehört, dass das eine Gruppe lesbischer Frauen zutiefst frustriert ist, dass sie durch diese Bewegung in eine neue, aus ihrer Sicht viel gefährlichere Bedrängnis geraten, weil ihr mühsam erkämpfter Freiraum als benachteiligte Frauen jetzt von diesen Trans- und Pseudolesben wieder zerstört wird. Ich sage es, Jesus hat sich dieser ausgestoßenen Menschen angenommen, wann immer sie ihn gesucht haben. Gleichzeitig müssen wir aus dieser Geschichte lernen, wenn es heißt, er hat sich ja angenommen, geht das ja weiter. Er hat ihnen wirklich geholfen. Er hat sie aus ihrer gesellschaftlichen Isolation komplett herausgeholt. Als er sie sah, sprach er zu ihnen. Die rufen von ferne. Es steht hier nicht, dass er zu ihnen ging und sie anrührte oder sowas. Er sprach zu ihnen. Geht hin, zeigt euch den Wissen. Was hat das für eine Bedeutung?
Dass sie in die Gemeinschaft wieder reintreten müssen, weil sie dann nicht geheiligt, also rein gemacht
werden. Nee, das muss funktionieren. Muss.
Er schickt sie zum Gesundheitsamt. Er schickt, ich sage das dazu. Die Priester hatten damals diese Funktion, dass Menschen, die also kultisch und sagen wir, medizinisch unrein waren, damit zum Schutz der Gesellschaft separiert worden waren, dass diejenigen, die in Stand waren, die das sorgfältig prüfen musste, wenn es oder ob es eine Heilung gegeben hatte, um sie wieder in die Gemeinschaft aufzunehmen. Ich finde das wichtig, dass Jesus sie nicht so überformal und sagt, ich will sei gereinigt. Und ab jetzt geht ihr gleich wieder in eure Wohnung und verkündigt, was der Herr an euch getan hat. Ja, gibt es ja zum Beispiel bei Besessenen so. In diesem Fall schickt er sie in das normale, amtliche, behördliche System zurück. Das ist wichtig. Auch für uns wichtig, dass wir solche nüchternen Züge in unserem Leben, auch in unserem Glaubensleben haben. Es gibt Situationen, da sind Menschen, nachdem sie begegnet mit Jesus hatte, direkt familiär wieder eingliederungsfähig. Es gibt andere Situationen, da muss das Amt nicht umstellen. Eine Besonderheit findet sich bei diesen Männern.
Das war eine Leibweise.
Nee. Die Besonderheit beginnt hier früher. Sie glauben dem Wort. Eigentlich ist das, also aus meiner Sicht, ist das die größte Überraschung in dieser ganzen Geschichte. Da hat sich nichts geändert an ihm. Da sind die Finger immer noch drauf. Da ist die Haut immer noch weiß. Da haben sie immer noch alle Zeichen ihrer Unreinheit. Aber sie machen sich auf den Weg zum Begutachten. Alle 10. Und unterwegs werden sie gesund. Ihr Lieben, ich sage das zu uns. Das hat sich es heute nicht gern. Gott greift nicht in unser Leben so ein, dass wir erst warten können und sagen, ich gucke mal, und wenn es soweit ist, dann, sondern er schickt uns erst, damit wir in Bewegung kommen. Und dabei verändert sich was. Das ist extrem wichtig. Faule Leute kriegen nichts. Oder übervorsichtig. Man kann es nennen, wie du willst. Ich sage, dahinter steht in der Regel Faulheit als eine besondere Form des Unglaubens. Faulheit ist eine besondere Form des Unglaubens, oder nicht? Weil Jesus als Herr des Lebens Menschen immer in Bewegung setzt. Geht hin. Mir ist gegeben, geht hin. Macht zu Jesus. Ich bin das. Gott nimmt uns nie aus dieser Verantwortung der Aktivität. Geht hin. Eigentlich haben diese 10 Leute einen apostolischen Auftrag gekriegt. Geht hin. Zeigt euch den Christus. Genau dieselben Worte, die er später seinem Jünger sagt. Geht hin. In alle Welt. Geht hin. Fang an. Wenn du eine Begegnung mit Jesus hast, lass sie denn. Viele Leute sagen, ich bin mir nicht sicher, ich muss es noch warten. Es kann sein. Eigentlich passt es. 1000 Argumente. Wenn du mit Jesus in Berührung gekommen bist, geh. Mach den nächsten Schritt. Und sei es eher auf Arbeit, was Neues anzufangen. Eine Bestätigung zu kriegen und dort dann was Neues anzufangen. Also ich bin bestätigt, dass du wirklich die Stimme Gottes gehört hast. Du hast ihn gesucht, du hast seine Stimme gehört und du hast das gemacht, was er doch in diesem Kindergarten gemacht hat. Nämlich Kinder mit ihm selber in Verbindung zu bringen. Und ich bin mir sicher, dass solche Situationen für jeden von uns, sicher nicht jeden Tag, auch wohl nicht jede Woche, aber immer wieder in unserem Leben sind. Wir sind gesendet, wir kriegen Verantwortung übertragen und es ist an uns, Schritte zu machen. Und während diese 10 Männer Schritte machen, ereignet sich das Wunder, was eigentlich kaum möglich ist. Ich merke das immer wieder. Ich kann ja auch nicht aufhören, von Gottes Wunder zu reden. Dazu ist es zu tief gerade in mein Leben eingegangen. Ich habe jetzt gerade 10-jähriges Jubiläum. Dieses Anfangens aus dieser tödlichen Krankheit herauszubringen. Gerade jetzt vor 10 Jahren war die Zeit, wo ich einen Herzstillstand nahm. Und wenn ich das bezeuge, ganz unterschiedliche Reaktionen. Manche wollen mehr hören. Ich weiß, dass sie ermutigt sind, sich selber an Gott zu wenden. Und andere erzählen dann Geschichten, ja, ich kenne auch jemanden, der hat Leukämie oder so. Heißt, das geht also weiter. Interessiert mich eigentlich. Also mit dem Gott oder der Gott hat mit mir nichts zu tun. So. Das gibt es. Diese 10 Männer aber machen sich auf den Weg und gehen. Und während sie gehen, es geschah, dass sie gereinigt wurden, während sie hingehen. Wird uns nichts weiter erzählen, was passiert ist, ob der eine das zuerst gemerkt hat. Ich denke nicht bei sich selber, sondern man sieht solche Veränderungen beim anderen. Wow. Hattest du nicht eben noch diese weißen Flecken am Arm? Das ist ja weg. Guck mal bei mir. Auf dem Rücken, im Gesicht, überall weg. Wurden sie gereinigt. Und dann? Es wird auch nicht beschrieben, ob der eine erst beim Priester war und dann zu Jesus zurückkehren, aber auch mal direkt umgekehrt ist, bevor es zum Priester geht. Das lässt die Geschichte offen. Ihr Lieben.
Aber es heißt doch, dass er das gemacht hat, als er sah, dass er geheilt worden ist. Sie waren ja auf dem Weg dahin.
Deswegen, es ist davon auszugehen, dass er den Befehl Jesu als einziger nämlich nicht vollständig ausgeführt hat, sondern gleich zurückkehrt. Es ist nicht so, also es ist nicht so hundertprozentig. Es könnte sein, dass er auch dem Wort des Herrn gefolgt war und erst zum Riesel gemacht. Das lässt die Geschichte bewusst offen. Ich denke wirklich bewusst. Diese Möglichkeit gibt es, auch dort gibt es eine persönliche Entscheidung, in welcher Form ich mit meinem Retter kommuniziere. Die neun, also auch die anderen neun haben ja alles richtig gemacht. Die haben das Wort Gottes ernst genommen. Die haben das Wort Gottes ausgeführt. Das tun ja auch nicht alle. Wir hören das Wort und tun es nicht. Sie tun es. Wobei das Losgehen das Entscheidende ist. Einer kehrt zurück. Ich denke, dass da mancher sehr ernste Christ damit nämlich seine Schwierigkeiten hat. Naja, der hätte sollen doch erst zum Priester gehen. Jesus hatte doch zu ihm geredet, aber das sieht so aus, als könnte er einfach wieder zurück. Es gibt vieles ernsthafte, sehr gesetzliche Christentum. Jesus stellt sich die blöden Fragen nicht. Er fragt nicht, warst du auch schon beim Priester? Ganz wichtig, ihr Lieben. Es ist kein Schulmeister. Kein Zuchtmeister. Das heißt auch, wie wir auf sein Eingreifen in unser Leben reagieren, ist tatsächlich in unserer Verantwortung gegeben. Einer kehrt um. Was ist das Interessante dabei?
Dass er nur noch wieder ist.
Ja, das kommt später.
Dass er laut ist.
Genau. Er beharrlichte Gott mit der Rückkehr. Nicht einer von den neun hat das offenbar gemacht. Die sind hin zum Priester, die haben sich ihren Klingenschein geholt und sind zurück in ihr landwirtschaftliches oder bürgerliches Leben. Einer verhält sich merklich. Gott sei Dank gibt es solche Worte. Gott sei Dank gibt es jetzt von Gott. Er verherrlichte Gott mit lautem Lied. Das ist einer, der jubelt. Verherrlicht Gott mit lauter Stimme. Das sind wir beim Lob, ihr Lieben. Ich sage nicht, dass wenn ihr diesen Tipp, den ich vorhin gegeben habe, dass man nachts Gott lobt, dass ihr da laut singen müsst, um eure Mitbewohner vielleicht mit in das Lob Gottes hineinzuweisen. Aber sich hier dann durfte ein Handel, wenn man zu laut herumschreit und andere noch schlafen wollen. Aber wenn wir unterwegs sind, wenn wir merken, dass Gott in unser Leben eingreift, dann gibt es nichts Besseres, als unsere Stimme zu hören. Wirklich laut. Und wenn wir keine andere Traude haben, dann wenigstens sonntags, wenn wir miteinander singen. Kann mal schief sein, aber laut. Er lobte Gott mit lauter Stimme. Es steht ja nicht mit wohlklingender Stimme. Gibt es andere Stellen, da wird also von dem Wohlklang geredet in den Berichten, ich glaube im 2. Chronik am Anfang und so weiter. Gott mit lauter Stimme zu loben. Das brauchen wir. Die Norddeutschen haben das nicht so sehr drauf. Wenn da höchstens um zu grölen. Ich habe oft darüber nachgedacht. Du hörst kaum mal ein lautes Gotteslob, wenn das in Kirchentür noch zu. Dort geht das schon. Aber bei irgendwelchen Dorffesten rumzusingen, die ganze Nacht irgendwie Kraft zu machen, war keine Sperrstunde zu brauchen. Das geht. Das ist ein Gang. Sollten wir als Gottesvolk wenigstens ab und zu mal zur Stimme erheben und Gott mit lauter Stimme loben. Er fiel aufs Angesicht zu seinen Füßen und dachte, was ist davon abgetrennt, ihr Lieben? Ist euch das bewusst? Er lobte Gott mit lauter Stimme. Auf dem Weg schon, kommt dann zurück zu seinem Ritter, fällt ihm zu Füßen und dankt. Beides kann man nicht gleichzeitig. Laut Gott loben und Jesus zu danken, das sind zwei verschiedene Dinge. Das heißt, er hat in der Zeit das laute Lob dann aufgehört, aber hat sich bei Jesus bedankt. Was sagt uns das? Wenn Gott in unser Leben eingreift, gibt es verschiedene Formen, diese Dinge an ihn zurückzutragen. Das laute Lob und der persönliche Dank. Da waren noch die Jünger drumherum, sonst hätten sie das nicht aufschreiben können. Aber wenn er auf sein Angesicht fällt, dann ist es Gottes Lob und die Dankbarkeit dem Messias gegenüber, von dem dieser Samariter nicht wissen muss. Wirklich unterschiedlich. Beobachte das. Wir haben hier in Pakistan auch eine Menge, also eine gewisse Anzahl Muslime gedient. Entweder wenn sie ganz schwere Verfolgung erlitten haben mit körperlichen Verletzungen oder besondere Situationen verwitwet, also die Männer geschlachtet und allein mit den Kindern oder auch schwer krank. Es ist dieselbe Reaktion wie bei diesem Mann. Das Gotteslob, was diese Muslime an Allah richten. Und die Dankbarkeit an Jesus, weil sie wissen, es sind Christen und sie sich automatisch interessieren, wer dieser Isa ist. In jedem Fall fasziniert. Es gab ein paar Leute, die haben ihr Christsein betrügerisch gezeigt, aber die wirklich in Not waren, haben genau dieselbe Reaktion gezeigt. Das fasziniert mich seit Monaten, dass das Beispiel, was wir hier bei diesem Fremden haben, sich bis in die heutige Zeit fortsetzt. Die Dankbarkeit Gott gegenüber das, was sie kennen. Er lobte Gott. Wenn er ein Samariter war, dann war seine Religion, das kann man ja von dieser Frau Amerika drin lassen, lesen, anders als die der Juden. Das war ähnlich, aber es war vermischt mit ihren religiösen Vorstellungen. Und die kamen ja noch aus der Assyrerzeit. Da waren ja extra welche angesiedelt worden mit anderen Göttern, die dann aber auch, heißt es, den Gott des Landes anzubeten, also angefangen haben anzubeten, weil sie von wilden Tieren da geplagt wurden. Und das haben ihre, ich sage das nicht so mit den Ziehmännern, dann gesagt, dann haben wir den Landesgott nicht ernst genommen, dann müssen wir den auch mit vorgehen. Und dieser Mann hat das Verständnis von Gott, er lobpreist Gott und er wirft sich Jesus zu Füßen. Und Labitar und er war ein Samariter, der einzige Fremde unter dem. Jesus antwortete und sprach, sind nicht die 10 gereinigt worden? Wo sind die 9? sind keine gefunden worden, die zurückkehrten, um Gott Ehre zu geben, außer diesen.
Ich sage das auch nochmal zu uns, weil ja viele von uns auch solche Geschichte des Ausgestoßenseins in der Sucht genutzt haben. Man kann das mitnehmen. Und trotzdem steht die Frage, ist keiner, der dafür Gott die Ehre gibt? Die haben das alle mitgenommen. Die waren dankbar. Die haben das Wunder, was Jesus an ihnen getan hat, angenommen. Die hatten auch so viel Glauben, dass sie geheilt worden sind. Aber es hat nicht zu einer wirklichen Gottesbeziehung geführt. Das hat diese Einheit. Für uns wichtig, wenn wir nämlich das Evangelium weitergeben in Wort und Tat, solche Zusammenhänge dabei zu beachten und zu verstehen. Es gibt Leute, die nehmen das an. Wir haben mehrere hundert erlebt, die aus tiefster Abhängigkeit frei geworden sind, sagt Gottes Gnade. Aber nur ein Bruchteil, die dieses Geschenk genommen haben, um Gott darüber zu ehren. Mit ihrem ganzen Leben. Dieser Mann ist ja bis heute ein Beispiel. Sein Name wird uns nicht genannt. Ich will nicht spekulieren, aber es ist durchaus anzunehmen, dass er einer dieser 120 war, die damals an dem Obersaal waren, wo du wenigstens Ehre sich der Gemeinde angetroffen hat, nach Pfingsten. Es gab ja wenige, die sich haben durch dieses Eingreifen Jesu dauerhaft verändert. Das ist bis heute so. Es gibt wenige, die sich durch das Eingreifen Jesu dauerhaft verändern. Hier haben wir ein Beispiel. Er sprach zu ihm, steh auf, geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Seht ihr das? Das war also kein symbolisches Niederwerfen. Ich habe gestern mit jemandem, während wir hier draußen zusammen waren, über die Taufe geschrieben. Der Mann ist viele Jahre gläubig. Und er hatte mir geschrieben, ich will evangelisch werden. Was ist das? Sie wusste das ja. Katholik oder als Katholik Jesus gefunden hat. Und dann stellt sich raus, es geht eigentlich ihm um die Taufe. Er hat mir dann einen Bibelvers geschrieben, wo es geht, also dass Jesus getauft wurde in Jordan, was ihn untertaucht. Und das hat er vermisst. Er hat diese klassische Besprengung gehabt. Und ich hatte das zunächst missverstanden und habe die Mut gemacht, also nicht dieses konfessionelle Denken zu haben. Und dann ist mir deutlich geworden, es ging ihm gar nicht um das Konfessionelle. Er möchte nur an der Bibel sich orientieren. Und das ist wie bei diesem Mann. Er bleibt zu den Füßen Jesu. Auch als sie das schon zu anderen bringt, bis er zu ihm sagt, steh auf. Da, für mich ist das so ein Zeichen der ganzen Gehoben. Das ist nicht nur symbolisch so ein bisschen besprengend. Dankeschön, Jesus. Jetzt mach ich das. Jetzt endlich kann ich machen. Jetzt bin ich glücklich gewesen. Jetzt endlich machen wir das. Der Mann bedürft sich von mir, heißt, er geht in eine dauerhafte Beziehung. Ihr Lieben, ist das für uns klar? Jesus nachzufolgen heißt wirklich, niederzuwerfen von ihm. Das ist diese dauerhafte Beziehung. Dort treten wir die dauerhafte Beziehung. Nicht nur mal ihm zu begegnen, Millionen Menschen machen das. Aber es braucht unsere persönliche Entscheidung, Gott zu ehren, mit diesem Jesus in Beziehung zu gehen. Und das macht mich am meisten fröhlich. Er tut, was Jesus sagt, geht hin, zeigt euch den Priester. Dann ist er aktiv. Liefert sich Jesus aus und wartet, bis er wieder zu Jesus hier auf. Es kann sein, dass wir am Anfang unseres Christseins solche vergleichsweise lange Zeit des Gebeugtseins haben.
Das beugst du dich nieder, meine Väter. Dann 42 oder klar überfallen. Ist dem Mann gut, dass er das hier auch von seinem Jugend macht.
Dann, wenn Jesus uns wieder aus dem Schlauch hebt, dann sind wir brauchbar. Im Dienst. Und ich denke, dass wir diesen Bruder einmal wiedersehen werden. Diesen gereinigten, geheiligten Mann Gottes. Ich wünsche, dass wir das alle sind. Und dass wir gleichzeitig im Dienst so sind, so reifen, dass wir Menschen so führen können zu dieser ganzen Gabe zu Jesus. Und dass wenn wir selber auf diesem Weg sind, den Mut fassen aus dieser Geschichte. Amen. Ja, Amen.